Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ich muss mal, bevor ich den Predigttext lese, eine Vorbemerkung machen. Das ist nämlich ein Stück, wo ich gleich mal erschrocken war, als ich in die Predigttexte reinguckte. Aus dem Hohelied der Liebe, aus dem Hohelied im Alten Testament, so, nicht aus dem Hohelied der Liebe, das ist 1. Korinther 13, Hohes Lied, Altes Testament, Kapitel 2. Ich dachte, ach du Schande, das ist so ein Buch, wo ich nicht so oft drin gelesen habe. Ich habe das mal zur Kenntnis genommen. Als ich noch jung war, ich habe immer schon Bibel gelesen, dann habe ich da auch schon mal im Hohelied gelesen, denke ich, was ist das denn? Also hier so eine Verliebtengeschichte irgendwie und dann suchen die sich immer gegenseitig und sag, was ist das da, irgendwie so ein Versteckspiel, was die da machen oder irgendwie, ich konnte damit nichts anfangen. Dann sollte ich mal vor einiger Zeit ein Bibelwochenthema machen in Langenberg, das war das Hohelied, war da Bibelwochenthema, habe ich mich noch mal intensiver damit beschäftigt und habe etwas Interessantes gelesen, nämlich, dass das ein Zyklus ist mit dem Hohen Lied, den Sprüchen, den Psalmen und dem Predigerbuch. Das kann man so im Zusammenhang betrachten. Und das Buch Prediger zum Beispiel, das beschreibt in häufigen Kreisläufen die Sinnlosigkeit. Das ist so ein Kreislauf von Sinnlosigkeit, der da entfaltet wird. Also der Prediger beschreibt ja, wie er sich Reichtümer geschaffen hat. Alles sinnlos, sagt er. Aber dann auch Ansehen, alles sinnlos. Selbst das Trachten nach Weisheit, alles sinnlos. Und das alles steht immer ausgesagt unter dem Himmel. Das ganze Trachten und Tun des Menschen unter der Sonne ist Sinnlosigkeit. Und mit diesem Stichwort unter der Sonne gibt der Prediger an, er beschreibt hier das irdische Leben der Menschen, für sich betrachtet. Es gibt aber auch ein Leben über der Sonne, eine Welt Gottes. Und jetzt kann man gewissermaßen sagen, das Buch Prediger ist wie der Vorhof im Tempel. Da können erstmal alle rein in diesen Vorhof und sie kriegen eine Wahrheit präsentiert von der Sinnlosigkeit dieses irdischen Lebens. Wir können uns keinen Gewinn schaffen, nicht wirklich. Und dann haben wir noch das Buch der Sprüche, das sind Lebensweisheiten, allgemeine. Aber da wird es schon etwas geistlich interessanter, weil nämlich in den Sprüchen, da geht es um die Beziehung von Vater und Sohn. Der Vater lehrt den Sohn Weisheit. Und dann haben wir das Buch der Psalmen. Also ich muss noch mal sagen, das ist auch noch so ein bisschen Vorhof des Tempels, nicht? Das sind allgemeine Lebensweisheiten, Klugheiten, vielleicht sogar auch Sprichwörter, die damals in der antiken Welt allgemein gegolten haben und bekannt waren. Nichts speziell, was den Glauben an Yahweh, den Gott Israels, unbedingt angehen muss. Wobei gesagt wird, Weisheit fängt damit an, dass man den Herrn fürchtet. Ah, man ist schon mal im Vorhof des Tempels. Das Buch der Psalmen führt weiter ins Heiligtum, denn in den Psalmen wird jetzt wirklich zu diesem Gott gebetet. Und das ist ja auch eine sinnfällige Reihenfolge, nicht? Dass man, wenn man die Sinnlosigkeit dieses irdischen Lebens mal erfasst hat, dass wir da überhaupt gar keinen bleibenden Wert haben und uns keine Vorteile schaffen können, dann sucht ja der Mensch und streckt sich aus nach was Höherem, auch heute. Es genügt den Menschen nicht, in einer aufgeklärten Welt zu leben, wo alles nur materialistisch erklärt wird. Dann gehen sie in die Esoterik oder suchen in Religionen. Man sucht sozusagen dann aus diesem irdischen Leben unter der Sonne, wo alles so sinnlos ist, dann den Mehrwert, nicht? Über dem Himmel. Es muss mehr geben. Und im Buch der Psalmen finden wir jetzt die Gebete zu Gott, dem Schöpfer, dem Gott Israels. Und zwar die ganze Bandbreite dessen, was Menschen mitbringen an Klage, Schuld, Schmerz, Trauer, aber auch Dank, Lob. All das finden wir im Buch der Psalmen, Anbetung Gottes und auch Bitte. Und dann gibt es im Tempel aber noch einen dritten Teil und ihr wisst, was das ist das Allerheiligste. Und da in diesem Allerheiligsten ist Gott selbst und der hohe Priester darf dort nur hinein und begegnet Gott selbst im Heiligtum, im Allerheiligsten. Und es ist ein großes Geheimnis. Es liegt im Dunkeln. Und die jüdischen Ausleger ordnen das Hohelied diesem Teil des Tempels zu. Denn sie sagen, es geht im Hohelied nicht alleine und vorwiegend um eine Liebesgeschichte und um geschlechtliche Liebe, das wird ja hier beschrieben, sondern es geht eigentlich um das Verhältnis von Jahwe zu seinem Volk. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir ja, wie dieser Gott eifersüchtig oft durch die Propheten spricht und dann diesem Volk Ehebruch vorwirft. Nicht? Ihr geht fremd, sagt er, nicht? Mit eurem Götzendienst. Das heißt, Israel wird als Braut oder als Ehefrau gesehen und Jahwe sagt, ich bin euer einziger Mann, aber ihr seid treulos, ein treuloses Weib. Und also schon die jüdischen Ausleger sagen, das Hohelied beschreibt eigentlich noch etwas mehr, nämlich diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk im Bild von Bräutigam und Braut. Und die christlichen Ausleger haben das aufgenommen, die alten Kirchenväter, und sie haben das dann alles allegorisch gedeutet. Alles, was hier gesagt wird im Buch Hohelied, haben sie dann irgendwie als Sinnbilder gedeutet und dann ist das manchmal ganz komisch geworden. Und heute geht man wieder weg davon und sagt, ach, wir dürfen das nicht allegorisch ausdeuten, das war alles falsch. Und ich persönlich bin aber der Meinung, dass das so falsch nicht war. Der einzige Fehler bei den Kirchenvätern und in der kirchlichen Tradition bestand aus meiner Sicht dann darin, dass man gesagt hat, alles Natürliche dieses Liedes, was auf die menschliche Liebe einfach abzielt, das leugnen wir ganz und sagen, das hat nur noch einen allegorischen, sinnbildlichen Gehalt. Das denke ich nicht. Das ist ein Liebeslied. Und das ist auch etwas Besonderes, dass es in der Bibel steht, weil es sich nämlich zeigt, dass Liebe zwischen Mann und Frau, auch körperlich, dass Sexualität gut ist. Es ist eine Gabe Gottes, die hier auch wirklich wortreich, bildhaft beschrieben wird. Hat Gott geschaffen zur Freude, zur Erfüllung sogar. Denn er sagt ja, ich schaffe den Menschen, lasst uns Menschen schaffen. Und dann schafft er sie sich zum Bilde als Mann und Frau. Und in dieser Ergänzung und aufeinander, diesem aufeinander bezogen sein, mit all den Facetten, die das hat, Begehren, Sehnsucht, Erfüllung, Freude, das ist die Wirklichkeit, in der sich Gottes Wirklichkeit abbildet im menschlichen Leben. Das ist etwas ganz Großes. Also dieses Buch heiligt wirklich die Ehe, die in Gottes Augen gut ist. Aber wenn man das Buch jetzt liest, dann kommen einem schon Fragen. Dann sagt man nämlich, was ist das denn da für ein Versteckspiel? Ganz komisch, der Bräutigam ist immer irgendwie fern und manches. Also so rein als Liebeslied liest sich das auch nicht. Und deswegen, ich will das jetzt mal ein Stück vorlesen, was heute Predigtext ist, ein paar Gedanken dazu sagen, im Sinne einer Allegorie. Das heißt jetzt, wir sind Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu wird ja auch als Braut beschrieben, ne? Braut und Christus ist der Bräutigam. Wir haben das am Kirchenjahresende mit dem Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Bräutigam kommt. Nicht? So. Also ich lese aus Hohelied 2, die Verse 8 bis 14. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum hat Knospen gewonnen und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Ich möchte mal auf einige Details hier eingehen. Die Stimme des Freundes. Wenn man im hebräischen Text hier schaut, dann ist der Begriff, der hier verwendet wird für die Stimme, der kommt schon einmal vor in der Bibel an einer ganz prominenten Stelle, und zwar in 1. Mose 3. Weiß nicht, wer sich jetzt biblisch so, wer gut bewandert ist, ob er da schon ahnt, um was für eine Stimme es da geht in 1. Mose 3. Das ist die Geschichte vom Sündenfall, nicht? Und da lesen wir, dass Adam und Eva die Stimme hören, die Stimme Gottes im Garten. Und das Ergebnis ist ja dann, dass sie sich verstecken. Also diese Stimme erweckt in ihnen nicht die Sehnsucht, Gott zu begegnen, ganz im Gegenteil, sondern sie flüchten davon, weil ihr Gewissen sich regt und sie wissen, sie können Gott nicht begegnen. Hier aber lesen wir wieder dasselbe Wort mit demselben Begriff. Die Braut hört die Stimme des Freundes und diese Stimme erweckt in ihr, wenn wir das weiterlesen, jetzt nicht Scheu, sondern Sehnsucht. Das ist sehr interessant hier in der Bibel. Also der Mensch, der vor Gott eigentlich flüchtet und sich scheut, weil er ein Schuldbewusstsein hat, wird hier jetzt, wenn wir das mal allegorisch deuten, die Gemeinde, das Volk Gottes, ganz anders beschrieben. Sie hat Sehnsucht nach dieser Stimme. Und wenn wir noch einen Sprung ins Neue Testament machen, dann lesen wir in Johannes 10, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ist auch wieder nicht. Und sie folgen mir. Und ich kenne sie. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wenn ihr mal euch die Zeit nehmen wollt, das ganze Buch Hohelied zu lesen, das ist ja nicht viel, das sind ja nur ein paar wenige Kapitel, dann werdet ihr merken, das ist so ein Kreisen. In dem ersten Teil, das ist unterteilt in mehrere Lieder, setzt immer wieder neu an, Kreisläufe der Liebe und der Sehnsucht des sich Begegnens. In dem ersten Teil, da sieht das so aus, als wenn das alles irgendwie, da sind sie gemeinsam, zusammen. Aber hier jetzt ist auf einmal Ferne. Die Braut, die Freundin sitzt irgendwie in ihrem Haus. Das ist ja merkwürdig, man versteht das gar nicht so richtig. Also da werden so Dinge angerissen und man muss sich dann das irgendwie vorstellen, was das heißt. Ne? Also sie sieht den Bräutigam von Ferne, der hüpft über die Hügel, kommt die Berge herab. Also wo ist sie? Sie ist irgendwie im Tal, nicht in der Ebene oder was. Im Haus sitzt sie und dann schaut er durch die Fenster, durch die Gitter. Ja, Mann, wo ist die denn? Da ist die im Gefängnis oder was, muss man sich fragen. Aber was ist das für eine Sinnbildlichkeit, eine tiefe Sinnbildlichkeit, die hier drin steckt? Denn das ist die Realität, dass wir als Gemeinde Jesu fern von ihm sind. Wenn man alleine mal diese Bildhaftigkeit der Bibel in den Blick nimmt. Wir haben zum Beispiel im Neuen Testament eine Geschichte, da sind Jünger mit Jesus auf dem Berg und sie sehen Jesus verklärt, ne, leuchtend, Mose und Elia erscheinen. Und da ist die Herrlichkeit Gottes und Petrus möchte diesen Moment am liebsten festhalten für immer. Er sagt, wir bleiben hier, ich baue Hütten. Und wo müssen sie dann hin? Hinab. Dann gehen sie hinab und was begegnet ihnen dort unten? Da begegnen ihnen die anderen Jünger und die sagen, ja, wir haben jetzt hier ein krankes Kind und wir konnten es nicht heilen. Jesus erledigt das dann und er schilt ihren Unglauben. Und das ist doch eine Sinnbildlichkeit dessen, was wir erleben immer und immer wieder, dass wir nämlich durchaus in unserer Seele berührt sind durch das Evangelium. Und ich glaube, jeder ernsthafte Gläubige, der zu Christus gehört, kennt Momente, wo man in der Bibel gelesen hat, wo man im Gespräch mit anderen berührt wird, wo man erfreut ist, wo man sagt, ich habe das irgendwie ganz dicht. Und dann ist es auf einmal wieder weg. Und dann krebst man herum in den Niederungen des Alltags, der oft wirklich schnöde ist und spröde und wo so manchmal überhaupt nichts funktioniert. Und dann guckt der Bräutigam nur durch die Gitter irgendwie, nicht? Da, wo wir beheimatet sind, das ist ja manchmal wie Knast. Das ist meine Assoziation hier. Man ist so gefangen in all dem, im Tagesgeschäft. in den Notwendigkeiten, in den Zwängen, die mit denen wir alle zu tun haben. Man ist gefangen auch oft in sich selbst. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber man hat oft eine Vorstellung, wie man gerne leben würde, wie man gerne wäre, auch geistlich betrachtet. Und man merkt, ich komme nicht daraus, aus den Dingen, die irgendwie so in mir drinstecken. Oft hat man die aus dem Elternhaus mitgenommen. Es ist erschreckend, ich bin jetzt 49 Jahre alt, es ist erschreckend, wenn man das so betrachtet, wir unterhalten uns oft drüber, Annette und ich, wie viele Dinge man irgendwie aufgesaugt hat und mitnimmt vom Elternhaus und man bewegt sich in diesen Kreisläufen und man leugnet das und sagt, nein, ich werde das alles anders machen, aber man ist da drin. Und oft blockiert uns das ja auch geistlich. Das ist ja die Wahrheit, dass wir oft gefangen sind und geistlich blockiert werden und dass wir dann auch uns das mit gemischten Gefühlen oft zurücklässt. Man ist dann sich seiner selbst nicht so gewiss, sagt, ja, wie ist denn mein geistliches Leben jetzt? Ich als Christ sollte doch oder wir als Gemeinde sollten doch. Man ist dann irgendwie auch bekümmert und beschämt. Aber dann ist es hier in diesem Lied so, dass die Stimme des Bräutigams die Braut dazu bringt, doch diese Sehnsucht wieder zu haben, ihm zu begegnen. Sie läuft nämlich dann los und sucht ihn überall auf den Gassen, sucht sie ihn. Sie möchte seine Nähe. Das ist eigentlich das Adventsthema. Ne? Jetzt merkt ihr, warum das zum zweiten Advent geordnet ist, weil uns gesagt wird an diesem zweiten Adventssonntag, der Herr ist nahe, er wird kommen. Er ist nicht fern von uns. Wir sind auch jetzt schon ihm dadurch nahe, dass wir beten können und dass er uns seine Gegenwart zugesagt hat durch seinen Heiligen Geist. Aber sie ist merkwürdig verstellt. Wir sehen ihn ja nicht von Angesicht zu Angesicht. Und wir haben ja nicht immer in gleicher Weise diese Glaubenssicherheit, Glaubensgewissheit und diese Innigkeit haben wir ja nicht immer. Und wir merken auch, dass er sich entzieht. Hier in diesem Lied ist das so, der ist einfach irgendwie weggegangen und dann sucht die den. Und ich habe mir gedacht, was für ein bescheuertes Lied, was veranstalten die denn da? Aber geistlich betrachtet ist das ja so. Christus ist zurückgegangen zum Vater. Und wir sind immer noch sündige Menschen. Wir sind immer noch oft auf unseren eigenen falschen Wegen unterwegs. Und wir machen unser eigenes Ding und wir vergessen auch manchmal den Bräutigam und lassen ihn einen guten Mann sein. Und dann entzieht er sich. Und wenn er sich wirklich entzogen hat und es brenzlig wird, dann merken wir es. Dann merken wir auf einmal, was uns fehlt. Und das ist oft, jedenfalls in wiedergeborenen Menschen, ein Anlass zu sagen, ich will ihn wieder suchen. So geht's nicht. So geht's nicht. Ich brauche wieder eine Erneuerung der Begegnung mit Christus, im Gebet, im Hören auf sein Wort, in der Anbetung. Und jetzt komme ich nochmal zuletzt zu zwei Bildern, die hier deutlich machen, wie schön das hier in die Adventszeit passt. Denn Advent heißt Ankunft. Wir haben das Evangelium gehört, wo Jesus sagt, ich gebe euch mal so ein paar Anzeichen, ne? Vorzeichen meiner Wiederkunft. Und dann spricht er von Kriegen, Kriegsgeschrei und wie die Menschen in Angst sind vor allem Möglichen und so. Und dann sagt er ein Gleichnis. Habt ihr das noch im Blick? Er sagt, lernt ein Gleichnis vom Feigenbaum, sagt er. Wenn der Feigenbaum anfängt zu blühen und seine Knospen zu bringen und seine Früchtchen, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Und wir finden hier in dem Lied, dass der Bräutigam sagt, komm, meine Schöne, der Feigenbaum hat Knoten gewonnen, also die, wo das dann anfängt. Ne? Die Reben duften mit ihren Blüten, steh auf. Das heißt, hier ist dieses selbe Bild, ne? Der Feigenbaum, der anfängt zu blühen und seine Früchte schon in Ansätzen zu zeigen, ist dasselbe Bild, was Jesus auch verwendet und sagt, ihr könnt das doch deuten. Wenn diese Dinge, die ich euch gesagt habe, geschehen, dann ist das wie in diesem Gleichnis, wenn es im Frühling anfängt, dann zu knospen, dann wisst ihr, der Sommer ist nah. Also das wird hier in diesem Lied aufgenommen. Genauso das Thema mit dem Winter. Der Winter ist vorbei, es ist Frühling. Das sind Bilder. Und was das Lied hier ausspricht, ist diese dringende Einladung. Mehrfach ist das ja hier in diesem kurzen Textabschnitt, dass der Bräutigam sagt, komm. Das ist dieses Jesuswort. Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Ich habe es letzte Woche ja auch gesagt. Ne? Gott meint alle. Er hat alle im Blick und Jesus hat das deutlich gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist die Stimme des Bräutigams. Jesus sagt, komm her. Und manchmal fühlen wir uns da nicht so richtig, aber er spricht sie ja hier sehr freundlich an und sagt, du bist schön. Wir sind als Gemeinde da oft, glaube ich, nicht so überzeugt davon, ob wir so schön sind als Braut Christi. Da ist eine Menge Fragwürdiges und Hässliches, auch bei uns selbst. Aber das ist der Blick des Bräutigams. Er sagt, du bist schön in meinen Augen, musst dich nicht verstecken. Zeig mir deine Gestalt. Und jetzt merkt ihr, wie schön doppeldeutig das ist, ne? Also wenn der Bräutigam spricht so, der möchte natürlich seine Braut gerne sehen, weil er sie schön findet. Aber so spricht jetzt Christus hier auch zur Gemeinde, wenn wir das so allegorisch deuten. Und er spricht zu dir, denn alles, was hässlich ist in unserem Leben, das hat er getragen am Kreuz. Und der Apostel Paulus sagt, er wird uns vor sein Angesicht stellen als eine Gemeinde, die rein ist und heilig und untadelig und ohne irgendeinen Flecken oder Runzel oder Hässlichkeit. Können wir uns gar nicht vorstellen. Weil wenn wir unser Leben auswerten, dann sehen wir so und so viele Dinge nicht. Aber der Bräutigam Christus selbst hat das schon vollbracht. Und er wird uns vor sein Angesicht stellen, wie er gesagt hat. Und diese Anrede gilt, komm in meine Nähe, komm, mache dich auf, denn du bist schön. Das ist eine gewaltige Aussage, dass Gott uns so ansieht, dass er dich so ansieht. Und deswegen folge dieser Einladung in seine Nähe und fürchte nicht die Stimme, auch nicht die Stimme des Gewissens, was ja manchmal anklopft, sondern es ist immer die Stimme des guten Hirten, da brauchen wir nicht Furcht haben. Und dann wie Adam uns irgendwo hin verkriechen, das können wir Menschen überlassen, die keinen Glauben haben. Aber wir können hineintreten in die Gegenwart Christi. Und da können wir die Worte hören, die wirklich auferbauend sind, die gute Worte sind, die unserem Leben wieder ein Ziel, eine Perspektive geben und die auch unser Selbstwertgefühl aufbauen. Und sagen, ja, Christus hat dich wertgeschätzt. So sehr wertgeschätzt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Wie sollte er nicht alles dir schenken, sagt der Apostel Paulus, ne? Er hat sein Leben für dich gegeben, als du in deinen Sünden warst. Wie sollte er jetzt nicht alles dir schenken, wenn du doch seine Braut bist, wenn wir seine Brautgemeinde sind? Diese Botschaft erfülle unsere Herzen immer wieder mit Freude und Dankbarkeit und auch mit Liebe ihm gegenüber, der unser Heiland und Erlöser ist. Amen.